Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Liebe Leute, hier ist er, der Podcast, der es knapp nicht in die Top 20 der weltweit am meisten gehörten Spotify-Podcasts geschafft hat. Wir sind knapp hinter der Top 20 eingelaufen. Das kann man auf der Grafik nicht sehen und jeder, der was anderes behauptet, den hetze ich meine Anwälte auf dem Hals. Aber wir sind ganz knapp an der Top 20 vorbeigeschrammt. Ich begrüße an meiner Seite heute, weil es eine besondere Podcast-Folge ist, den Fernsehpreisträger Per Günther. Hallo, Per.
Hallo.
Und den Fernsehpreisträger Basti Ulrich. Hallo, Basti. Wir sind heute endlich mal wieder zu dritt hier unterwegs und machen eine kleine Preview auf die Euroleague Playoffs. Und da das gerade die Wochen des Wahnsinns sind im Basketball und einer von uns dreien noch ein bisschen wahnsinniger ist als alle anderen hier in dieser Runde. Basti, würde ich dich gerne fragen, also ich habe gerade schon aus dir rausgequetscht, dass es mit dem Schlaf so eine Sache ist im Moment. Wie zur Hölle schaffst du es zwischen NBA kommentieren, NBA gucken, Euroleague auch noch verfolgen und so weiter? Wie schaffst du es, dich auf Spiele vorzubereiten im Moment? Oder musst du gar nichts mehr vorbereiten, weil du sowieso alles inhalierst und dafür halt einfach den Schlaf erst wieder ab, ich sag mal, August in deinem Terminkalender hast?
Nee, also ich schlafe nicht mehr, ist die Antwort. Okay. Ich schlafe nicht mehr und ich verliere immer mehr den Verstand. Aber das vielleicht tut's ja gut, man weiß nicht. Eine niemals endende Spirale am Basketballspielen.
Ja, so ein wahnsinniger Basti ist für den Podcast auf jeden Fall nicht so schlecht. Pero, haben wir eigentlich an dieser Stelle den Leuten schon mal, erklärt, dass du einfach als Ex-Profi, du bist Schlafprofi, ne? Mhm. Also du kannst tatsächlich auch weiterhin einfach, du hast so einen Schalter und egal wo du gerade bist, in welcher Lebenslage, wenn du jetzt sagst, ich muss jetzt 2 Stunden schlafen, dann schlafe ich 2 Stunden. Also schläfst du 2 Stunden.
Ja, also es gibt natürlich auch in meinem Leben mal Nächte, wo ich nicht pennen kann, aber grundsätzlich ist es so, dass ich gewisse Schlafspezialitäten habe und wenn ich weiß, es ist für mich sehr wichtig, dass ich jetzt schlafen muss, dann kann ich auch schlafen. Eine der berüchtigsten oder um den mich meine Frau am meisten beneidet, ist der entweder das doppelte Nickerchen, also es heißt nicht, dass wenn ich beispielsweise früher so von 11 bis 1 Mittagsschlaf gemacht habe, dass ich dann nicht theoretisch aufstehen könnte, ein bisschen was erledigen und von 3 bis 3:45 nochmal schlafen könnte.
Das ist dreckig.
Das können nur sehr, sehr wenige und ich kann das auch morgens, bin sehr gut darin zu schlafen, eine gute Nacht, so 8,5 Stunden aufzustehen, die Kinder in die Schule zu bringen, Kaffee zu trinken und dann nochmal einfach sofort wieder nochmal grundlos
nach dem Kaffee
schlafen. Ja, dann nochmal eine Stunde zu pennen. Aber das ist tatsächlich in diesem halben Jahr gerade alles zurückgestellt. Es ist gerade eher der Überlebensmodus schlaftechnisch. Aber
Wann hat es eigentlich aufgehört bei dir? Also wann warst du so ein abgewichster, abgezockter Profi, der nicht mehr unruhig geschlafen hat vor Spielen?
Nie. Das ist leider nie, es kam nie. Und es kam auch egal, wie klein und unwichtig meine Rolle war. Es war genauso schlimm, mit 34, wenn ich wusste, ich spiele halt 5 Minuten und ob ich 1 von 4 oder 2 von 4 gehe, ist völlig unerheblich, ob wir gewinnen oder verlieren. Und es war leider genauso schlimm und es war genauso schlimm, wenn es 1 von 4 statt 2 von 4 geworden ist, genauso schlimm, die Nacht danach zu pennen. Das hat sich leider nie
erlebt. Ach, guck, okay. Ja. Das ist natürlich interessant. Ja. Ich weiß nicht, wie die Euroleague-Spezies da jetzt gerade schlafen. Wir nehmen hier gerade an einem Montagmittag auf, weil wir diese Folge natürlich, wir haben es letzte Woche angekündigt, ein bisschen eher rausschallern wollen, damit wir euch irgendwie noch ein bisschen einstimmen können auf diese Playoff-Paarungen, die jetzt feststehen, inklusive auch 2 zusätzliche Awards, die noch mittlerweile feststehen in der Euroleague. Pero war Teil unserer Übertragungscrew mit Lukas Schönmüller zusammen am vergangenen Freitag beim Play-In-Spiel Monaco gegen Barcelona, was das von dir so schön als dreckige Dutzend, es sind ja sogar weniger als ein dreckiges Dutzend, Spieler Monaco gewinnt am Ende mit 79-70. Wie hast denn du die da gesehen? Diesmal war es immerhin, ich glaube, ich habe mal nachgezählt, zumindest mal so eine Art Neuner-Rotation und Nedovic war zumindest mal wieder Teil des Kaders, auch wenn er nicht gespielt hat. Sie schlagen am Ende Barca und damit haben wir den nächsten Deutschen in den Playoffs mit Daniel Theiss. Wie hat Monaco das angestellt?
Einfach ein krasser Fokus, krasse Intensität, erste Halbzeit. Einfach haben super hart verteidigt. Genau das, was du irgendwie so, wenn du die Augen schließt und die letzten 3-4 Jahre zusammenfasst, dann ist es so eine athletische Truppe, die motiviert sind, die hart spielen, die dann sich einfache Punkte erarbeitet haben und die dann ansonsten einfach wahnsinnig viel Qualität haben. Mike James mit einem super kontrollierten Spiel. Und dann gab es einfach wieder so eine Phase im dritten Viertel, wo sie einfach nachlassen. Also sie können das aktuell für mich nicht über 40 Minuten spielen, sondern sie schaffen es, eine sehr gute Halbzeit zu spielen. Ich weiß nicht, ob das eine Kraftfrage ist, wahrscheinlich schon. Und dann haben sie einfach 5 bis 7 Minuten und Barca ist nicht gefährlich genug gewesen, um dann wirklich nochmal so nah ranzukommen. Und dementsprechend ist auch die Mannschaft weitergekommen, die es für mich verdient hat, auch weil es die im Zweifel gefährlichere Mannschaft ist gegen Olympiakos. Mhm.
Topscorer Daniel Theiss, 16 und 6. Du hast den kontrollierten Mike James angesprochen, 13 Punkte und 10 Assists. Und bevor wir da jetzt gleich eintauchen und dann auch über diese Paarung mit Olympiakos sprechen, Basti, würde ich gerne noch einmal kurz auf die Zukunft des FC Barcelona gucken. Angeblich will man für die kommende Saison, die sind jetzt ausgeschieden, ein Top-6-Budget auf die Beine stellen. Mike James geistert als möglicher Neuzugang da herum. Der kennt Xavi Pascual, den Trainer aus gemeinsamen Zeiten bei Panathinaikos. Sie haben schon unter Vertrag, auf jeden Fall fix für die kommende Saison, Kevin Panther, Will Clyburn, Toko Shengelia, Dario Brizuela. Die Verträge laufen aus bei Willian Gomez. Da wird auch ein bisschen was an Gehalt frei. Bei Jan Vesely, bei Satoranski, La Provitola, wo uns allen das Herz blutet, dass der einfach auch nie auf dem Parkett dabei ist. Was glaubst du, wie sieht der FC Barcelona in den kommenden 1-2 Saisons in der Euroleague aus? Hast du irgendein Bauchgefühl dafür, ob die wieder relevanter, wichtiger, besser werden können?
Nö, für mich schwer zu beantworten. Ich meine, der Grund, wieso diese Mannschaft so in Anführungszeichen irrelevant war am Ende der Saison, ist ja der, dass sie keine Unterstützung von den in Anführungszeichen jüngeren Positionen bekommen haben. Also alle Spieler, mit denen man da so ein bisschen gegambelt hat, mit Miles Cale, Miles Norris, Juani Marcos, der ja als diese große Zurückverpflichtung angekündigt wurde vor der Saison, die haben alle nicht funktioniert in der Euroleague. Und wenn deine Kernrotation dann im Schnitt 35 Jahre alt ist, dann wird es halt einfach schwer. Wir haben das von Beginn der Saison schon kommen sehen, dass die am Ende keine Kraft mehr haben werden. Und genauso war es jetzt auch. Ob da jetzt ein Mike James was dran ändert, der dann auch 36 ist, 35, 36, bin ich mir nicht so sicher. Es wird für mich darauf ankommen, wie sehen die tragenden Säulen dieses Kaders aus? Wer ist da 28 oder jünger, der wirklich viele Minuten gehen kann und gut produzieren kann auf Euroleague-Niveau? Und solange das nicht feststeht, ist dieses Gerüst für mich einfach zu alt für so eine lange Euroleague-Saison.
Weil sind wir ehrlich, Pero, wir waren vor Ort, wir durften sogar ein Klassiko da vor Ort erleben. Denn natürlich ist es jetzt kein, es braust über dich drüber hinweg, wie das jetzt in Serbien der Fall ist, wenn du da bist. Aber es ist ein großer Name, es ist eine coole Halle, die irgendwie noch so ein bisschen den Flair von früher auch mit versprüht, auch wenn wir immer noch den Zeigefinger heben, dass sie da so eine komische virtuelle Ruhmeshalle unter dem Dach hängen haben und keine richtigen Jerseys. Wäre schon cool, wenn wir Barca relevanter kriegen einfach wieder, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem ist ja für mich nicht ganz klar, wer den Hut auf hat, wer trifft die Entscheidung. Man hört immer so ein bisschen, dass der Präsident mitmischt. Dann haben wir natürlich den König Navarro, der da ist. Also wir hatten den Sommer davor mit den seltsamen spanischen Verpflichtungen, mit den viel zu hohen Ablösen. A la Brizuela 1 Million, Parra 1 Million, alleine nur, dass sie kommen. Und da war man schon so, das ist viel zu viel Geld für irgendwie im Zweifel Stückwerk oder Brizuela, der dir jedes vierte ein gutes Spiel macht und dann vielleicht das Ding gewinnt. Und letztes Jahr die Clyburn, Shengelia, der Mix war auch seltsam. Ich meine, dieses Jahr muss man dazu nur noch sagen, dass quasi Panther auch nicht so richtig der Panther ist, aber also es passieren im Sommer beim Barcelona Dinge, wo sogar Laien wie wir sagen, das ist es doch jetzt nicht. Was, also da fehlt was. Das ist nicht clever, es ist ressourcenallokationstechnisch nicht sauber. So, und das ist für mich fast das Erste. Mhm. Also, dass klar wird, der und der trifft hier Entscheidungen und die sind im Zweifel auch wirklich wieder so, dass man sagt, wow, der hat mal jemanden Potenzial irgendwo erschlossen und nicht mit dem Dampfhammer zu alte Spieler zu viel Geld gegeben. Mhm.
Also, die Playoffs ohne den FC Barcelona in dieser Saison mit folgenden Paarungen. Olympiakos gegen Monaco, Fener gegen Žalgiris Kaunas, Valencia gegen Panathinaikos. Und das sind jetzt die drei Spiele, die tatsächlich schon am Dienstag in so ganz leichter hintereinander Abfolge der Zeiten, was Tip-Off angeht, schon loslegen. Und dann haben wir am Mittwoch das erste Spiel zwischen Real Madrid und Hapoel Tel Aviv. Und weil wir gerade über Monaco gesprochen haben, Basti, können wir da vielleicht gleich weitermachen. Das ist ein Duell Olympiakos als wieder mal Hauptrundenerster. Ihr erinnert euch alle an den Fluch. Ein Hauptrundenerster hat am Ende noch nie den Titel geholt. Wir sagen es immer mal wieder dazu. Das sind zwei Teams, die sich sehr gut kennen, die in den letzten Postseasons auch oft gegeneinander gespielt haben, wo auch der Kern dann immer noch der gleiche ist, also die sich wirklich, wirklich sehr gut kennen und wo Monaco interessanterweise die letzten vier Duelle alle für sich entschieden hat, unter dem Interims, wie auch immer, Trainer Marco Schwili ja auch in die Spur gefunden. Wir haben gerade Per schon über die kleine Rotation reden hören. Wie gefährlich können die bei Heimvorteil Piräus Olympiakos tatsächlich werden? Was glaubst du?
Oh, sehr gefährlich, meines Erachtens nach. Es ist auch da natürlich so ein bisschen Fitnessfrage und wer kommt in welcher Form in diese Serie rein. Es ist jetzt seit 2 Jahren der Fall, dass ich Mike James' Regular Seasons bis kurz vor Ende nicht mag. Und dann findet er so einen Modus, wo er, wie ihr schon gesagt habt, so ein Spielverwalter wird, weniger seine ineffizienten Mitteldistanzwürfe nimmt, mehr tatsächlich Wege findet, diese Offensive zum Klicken zu bringen. Und genau das ist der Modus, in dem Mike James jetzt seit 4-5 Wochen ist und in dem er sein muss und in dem er sich wohl auch wohlfühlt, weil er, also seine Usage Rate geht einfach völlig durch die Decke, notwendigerweise, weil es keine Alternative mehr gibt in diesem engen Kader. Wir haben diese Probleme, die es gibt, finanzieller Art, oft angesprochen in dieser Saison. Die Frage ist für mich, wenn man Monaco ansieht und ihre effizientesten Offensiven sind alle mit Tempo in Verbindung zu bringen. Ne? Sie spielen eine extrem hohe Pace, sind 5. schnellstes Team in der Euroleague. Sie scoren extrem viel aus der Transition. Sie scoren, wenn sie im Halbfeld scoren, meistens auch eher tendenziell in den ersten 10 Sekunden von der Offense. Und das ist ja A, ein Spielstil, der gerade gegen Olympiakos so wichtig ist wie nie zuvor, denn du möchtest gegen diese Mannschaft unbedingt aus dem Tempo attackieren, du möchtest nicht unbedingt gegen diese Halbfeld-Defense spielen. Und B, mit so einer engen Kaderrotation, die jetzt auch schon so viel in den Knochen hat, für mich fraglich, wie viel da noch kommen kann, nachdem man jetzt so eine harte Schlussphase der Saison spielen musste. Man musste in jedem Spiel kämpfen bis in die letzten Minuten für jeden letzten Sieg. Du hast nicht mehr viele Spieler, die die Last nehmen können. Nikola Mirotic ist fraglich für die Serie, ob er spielt, wann er spielt. Für mich ist es eine Kraftfrage, wenn Monaco halbwegs auf der Höhe sein kann, körperlich, dann sind die sehr gefährlich für Olympiakos.
Wirklich, wie viel Sprit ist da im Tank? Wir haben jetzt 24 Stunden nach dem Play-In-Spiel haben sie französischen Pokal gespielt, den haben sie gewonnen und haben jetzt eben diese, Pero schüttelt schon den Kopf und haben jetzt 2 Spiele in 4 Tagen und das ist tatsächlich irgendwie so das, was drüber steht einfach. Ne? Wir können gleich auch mal noch über Alpha Diallo sprechen, aber Pero, gerne auch deine Gedanken dazu, was du vielleicht auch von Olympiakos erwartest, wie sie diesen doppelten Vorteil haben, nicht nur Heimvorteil, sondern eben auch den Vorteil der ganz tiefen Rotation. Was können die alles dem Theis entgegenschleudern an Big Man und so weiter? Wie werden sie versuchen, das auszunutzen?
Also ich glaube erstmal, dass für mich das die große Frage ist, was passiert in den Köpfen im Zweifel? Ist die Fallhöhe von Olympiakos, die da heißt, nicht nur als Erster in so einer Serie, als Erster gegen Achter, vielleicht auch mal wieder historisch eine Mannschaft sein, die das vergeigt und dann das Ticket nach Athen zu verpassen? Das ist eine Fallhöhe, die wir selten gesehen haben für so eine Mannschaft. Also die Kombination aus, was gibt es zu verlieren und wie gut und ekelhaft ist der Gegner, der mich vielleicht daran hindern könnte. Deswegen ist für mich Spiel 1 wahrscheinlich so, wirklich so die erste Halbzeit in Spiel 1 ist einfach schon brutal wichtig. Da sieht man, ist es das, ist beflügelt das Olympiakos, dass sie wirklich die Chance haben, es dieses Jahr zu holen. Sind sie dran? Ist es ihr Turn? Ist es Batsokas? Packt's endlich? Und es wird so, also die rollen oder es ist dieses, wow, das wird richtig wackelig, einfach weil du auf der Gegenseite die Mannschaft hast, die schon am, also die totgesagt, ne, die mit House Money spielen. Das ist für mich das größte Ding. Ich glaube, wie frei sind sie, weil von den Matchups mag ich tatsächlich Monaco ganz gerne. Es gibt keinen Speedster bei Olympiakos, der regelmäßig gegen Monaco in die Zone käme und dann das so ein bisschen aufbricht, dass die Backline ein bisschen zu klein ist. So dieser Shorts-Typ. Du hast immer ein defensives, gutes Matchup für James, den du im Zweifel so ein bisschen verstecken kannst. Der kann einen Mann Fournier verteidigen. Der kann Thomas Walker die ganze Zeit verteidigen. So, das ist schon nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist wirklich zwischen den Ohren, was, was in der Serie passiert.
Wir haben dabei auch in dieser Serie eben das Duell des zum zweiten Mal zum MVP gekrönten Sascha Vesenkov gegen den frisch gebackenen Verteidiger des Jahres mit Alpha Diallo. Basti, bist du einverstanden mit den Award-Vergaben?
deutlich einverstandener als letzte Saison. Also für mich wäre Alpha Diallo nicht bei Defensive Player of the Year, aber es ist eine verständliche Wahl. Für mich wäre Sascha Vesenkov nicht mein MVP, aber auch eine verständliche Wahl. Bei beiden ist es nicht so schlimm wie Nick Wallabab letzte Saison. Für mich wäre San Francisco der MVP gewesen. Ich glaube aber, da spaltet man Haare, wenn man zwischen diesen beiden entscheidet, weil Vesenkov ist der effizienteste Offensivspieler der Liga und es gibt niemanden, der da auch nur nah rankommt an dieses Territorium. Plus das, was er dir defensiv zumindest durch sein Rebounding gibt, durch seine Körperlichkeit gibt. Das Paket gibt's in der Euroleague nicht nochmal und dieses defensive Paket von Alpha Diallo ist auch ein sehr, sehr vollständiges. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wertvoll ich diese Flügelverteidiger von Monaco in der Serie spezifisch gegen Olympiakos sehe. Ich meine, wir haben den Wert in den letzten zwei Saisons natürlich immer wieder gesehen. Ich glaube allerdings, dass diese sehr vielseitige, sehr versatile Defensive auch in den Individuen, die da spielen, also Diallo, Blossom Game, wie sie alle heißen, gegen Olympiakos etwas ist, was nicht so sehr im Fokus stehen könnte und nicht so sehr hervortritt, wie wenn du jetzt gegen eine Mannschaft spielst, die sehr guard-heavy ist, ne? Weil da sind Diallo, Blossom Game halt einfach unglaubliche Dämonen, wenn sie am Ball verteidigen können, wenn sie aggressiv sein können. Für mich ist das Kern-Matchup dieser Serie auf der 5 zwischen Nikola Milutinov und Daniel Theiss. Oder ja, also das ist für mich das Matchup. Olympiakos hat die ganze Saison über gegnerische Defensiven bestraft am offensiven Brett, haben teilweise absurde Offensiv-Rebounding-Spiele angeführt von Nikola Milutinov. Wenn diese Serie, gerade wenn man noch den Blick darauf richtet, dass Monaco so untermannt ist, dominiert wird im Possession-Game von Olympiakos, so wie sie es lange gemacht haben in dieser Saison, dann hat Monaco keine Chance. Monaco wird Daniel Theiss und das gesammelte Personal brauchen, um ein halbwegs ausgeglichenes Spiel an den Brettern herzustellen. Dann haben sie eine Chance.
Es wird eine taffe Serie für unseren Weltmeister Pero, aber ich freue mich trotzdem, ihn da drin zu sehen. Ich will ihn in diesen entscheidenden Spielen sehen und wie er sich da bewährt. Natürlich ist die Ausgangslage, könnte eine bessere sein, aber es ist trotzdem gut, Mann. Wir reden nachher auch noch über Maodolo, dass wir relevante deutsche Spieler in relevanten Rollen in Euroleague Playoffs haben. Das wollen wir, weil das ist auch einfach dem deutschen Basketball adäquat.
Yes. All of the above. Und vor allen Dingen so viel Druck, ist natürlich auch dann eine Foul-Frage, ist eine Kraftfrage bei Daniel. Ja, aber ich meine, ich freue mich wirklich, für mich ist das und Valencia Panna natürlich die beste Serie. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Spiel 5 gibt. Und wenn es das gibt, dann, keine Ahnung, dann Daniel Theiss in Piräus. Hat er nochmal eine Chance, nach den ganzen Erfolgen, die er so gefeiert hat, in den nächsten ein, zwei Jahren auch wirklich Euroleague-technisch noch was mitzunehmen? Das wäre schon wirklich spektakulär.
Gib mir mal eure Tipps. Ich habe Olympiakos in 5. Pero, was hast du?
Ja, ich glaube, das ist der Chalk. Es gibt auf jeden Fall ein Szenario, wo es schneller geht. Aber wenn ich mich festlegen müsste, dann ist es, also ich finde den realistischsten 3-2 Olympiakos, aber ich gehe jetzt mal, um ein bisschen Spice reinzubringen, mit Monaco gewinnt ein Spiel 5 in Piräus.
Oh. 3-2 Monaco. Oh. Basti?
Ich sag Olympiakos in 5 oder in 4. Also für mich ist schon relativ klar bei Olympiakos. Es wäre eine Überraschung, Monaco diese Serie gewinnen zu sehen.
Freuen uns auf jeden Fall aufs Rematch aus der Vorsaison. Da war es das Halbfinale, wo Spanoulis, damals noch Trainer von Monaco, seine alte Liebe bezwungen hat. Und dann gucken wir, was wir da kriegen und wandern weiter zur nächsten Serie mit dem nächsten griechischen Top-Team. Ja, in Anführungsstrichen Top-Team in dieser Saison. Am Ende dann nur, aber doch irgendwie über Play-In auf Platz 7 über die Ziellinie gegangen. In Valencia, die haben Heimvorteil, haben 5 der letzten 6 gewonnen, sind zu Hause ein echtes Biest, haben beide Hauptrundenduelle gegen Panathinaikos gewonnen. Und Pero, ich weiß noch, wie wir letzte Woche gesprochen haben, da warst du noch unentschieden, was Panathinaikos angeht. Hat dein Bauchgefühl sich in irgendeiner Art und Weise aufgeklärt?
Also ich startete vor 2 Wochen mit 3-1 Valencia zerschreddern zu gerade noch so 3-2 Valencia und ich muss jetzt dabei bleiben, sonst ist es nichts wert. Selbst wenn ich dann richtig liege mit Panna, wenn ich jetzt noch das Lager wechsle, auch da wieder. Die kürzlichen Eindrücke überwiegen das, was wir, dieses ganze Negative, das waren jetzt gute Spiele. Eventuell ist Shorty auch wirklich jemand, der diese aggressive, der dieses Feuer mit Feuer, also den Guardspeed, die aggressive Verteidigung, der das dann einfach auch mal brechen kann. Aber ich glaube an das übers Jahr Gesehene und an die Abnutzung Atamans und ich bin bei Valencia 3-1. Völlig überrascht wieder, ich bin wieder zurück.
Ey, mein Herz als Romantiker, als alter Romantiker sagt Valencia in 5. Mein Bauch sagt Panna in 4. Basti, was sagst du?
Für mich ist es eine ziemlich klare Angelegenheit in Richtung Panathinaikos. Ich weiß nicht, wer die 5 ist bei Valencia. Ich glaube nicht, dass Valencia weiß, wer die 5 ist, immer noch. Also, was sind die 5 Spieler, die wir zusammen haben auf dem Feld, wenn wir wirklich enge Spielsituationen haben in den Playoffs? Ich glaube, vieles von dem, was während der Regular Season für dieses Team sehr gut funktioniert hat, ist etwas, was in den Playoffs und spezifisch in der Serie gegen Panathinaikos nicht sonderlich gut funktionieren sollte. Also, diese super aggressive Defense, wahnsinnig viele Turnover erzwingen, dementsprechend viel in der Transition zu Abschlüssen kommen. Ich glaube, all das wird nicht mehr da sein gegen eine Mannschaft, die wie Ataman-Teams in den letzten Jahren immer wahnsinnig gut auf den Ball aufpasst. Wenn man Panna eine Sache nicht vorwerfen kann, dann, dass sie besonders viele Turnover und Fehler machen in der Halbfeld-Offense. Und dann ist es einfach ein zu großer Unterschied im individuellen Talent. Es ist einfach zu groß. Es gibt eine Stufe, die dann zu hoch zu überqueren ist, egal wie komisch das oft aussieht, wie clunky, wie wenig das zusammenpasst, egal, dass niemand von diesen Spielern gerade auf einem Niveau funktioniert, wie er idealerweise funktionieren sollte. Diese Kombination an Lineups, die du da zusammenstellen kannst, was du da raus aufs Feld rollen kannst, ist so gut. Die größte Schwäche der Saison bei Panna war extrem schwache Off-Ball-Defense im Halbfeld. Alle defensiven Metriken, die du hast, so für Handoffs, Cuts, Pick-and-Roll-Man, alles unterirdisch schlecht. Ich gehe davon aus, dass diese Mannschaft jetzt in den Playoffs steht, das Final Four vor der Nase hat, in der eigenen Halle und dass all diese Dinge abgestellt sind. Jetzt. Ich glaube, der Schalter ist gedrückt und ich glaube, dann ist das Panathinaikos einfach zu gut für Valencia. Auch wenn es tragisch ist nach der Saison.
Ja.
Also es ist geil. Ich habe Basti zugehört und fühle mich jetzt noch mehr bestätigt für mit Valencia. Das ist
ja, wieso das denn?
Ich fühle mich also, nee, der Schalter, es ist einfach nicht, es ist nicht der Schalter. Es ist der 35-jährige also, Grand-Schalter, der funktioniert nicht mehr, der Kippschalter.
Die letzten 10 Spiele, jetzt inklusive der Play-In-Spiele von Panathinaikos, sind sie 6-4, Bilanz ist nicht überragend, haben eine 128er Offense und eine 122er Defensive. Also die beste Offensive, die man sich überhaupt vorstellen kann und die schlechteste Defensive, die man sich überhaupt vorstellen kann. Daran kann man schon erkennen, das ist die Brechstange gewesen, die offensive Brechstange, aber die ist so edel, diese Brechstange. Ich weiß nicht, was das dann für ein Material ist. Es ist eine Brechstange aus Diamant und die ist zu, das ist zu viel. Es ist zu viel für, ich sehe es nicht. Ich sehe keinen Weg für Valencia.
Wir können noch ein paar Fakten den Hörern und Hörerinnen mit an die Hand geben. Ein möglicher Nachteil, der aber vielleicht auch aufgrund der Unbekümmertheit ein Vorteil ist, je nachdem, wie man es als Kommentator dann auch auslegen möchte, dass Valencia eben wenig Euroleague-Playoff-Erfahrung hat, dass Valencia zum Beispiel zwischen Spiel 2 und Spiel 3 in der ACB noch ran muss, während die Liga in Griechenland pausiert, alles so kleine Faktoren, die man noch mit reinnehmen. Was ist eigentlich, wir wurden ja wieder bestens vorbereitet von unserem Zahlenguru Lukas Feldhaus, der uns mit Vorbereitungsmappen versorgt hat. Und da ist mir eine Sache ins Auge gefallen und da, Pero, wollte ich dich mal fragen, ob du glaubst, dass das in irgendeiner Art und Weise ein Trend ist, der sich im Playoff fortsetzt. Ich glaube es nämlich nicht, dass Kendrick Nunn so wenig Abschlüsse hatte in den letzten Spielen. Ist das etwas, was auch nur ansatzweise sich jetzt in Spiel 1 und 2 in Valencia fortsetzen wird? Oder ist es dann jetzt plötzlich wieder der Playoff Nunn, der natürlich irgendwie das Ding an sich reißt?
Ich glaube fast, also Idealzustand wäre erstmal, es gibt diesen Playoff Kendrick Nunn, den wir ziemlich wackelig erlebt haben in den letzten 2 Jahren. Aber das passiert dann eher gegen diese unangenehmen athletischen Switch-Verteidigungen, wo es langsam wird, wo es dann wirklich viel zu viele Abschlüsse von Nunn werden, sondern ich glaube, es ist gar kein so schlechtes Zeichen, wenn Hokavopoulos und die, keine Ahnung, Cherry, dass die ganzen alle also das ist besser verteilt ist, dann finde ich sie tatsächlich am besten. Dieses super Nun-heliozentrische haben wir, also habe ich noch nicht so erfolgreich gesehen. Er war bisher für mich in der regulären Saison besser als in den Serien und im Zweifel sogar auch in den Do-or-Die-Spielen. Von daher weiß ich gar nicht, ob das ein Problem ist. Ich glaube, es wird sich ein bisschen regulieren. Ich glaube aber, dass aus Gegnersicht ist, also du spielst sie lieber, wenn kein anderer im Rhythmus ist und Nun macht 30 im Zweifel, glaube ich.
Und Basti, dann reden wir noch kurz über TJ Shorts. Und seine Rolle gegen Monaco war eher das Schwungrad. Sie sind super schwer reingekommen. Dann kam er aufs Feld, durfte ein bisschen TJ Shorts. Er macht am Ende 21 Punkte, Tempo gemacht, die Mitspieler gefunden, seine Würfe getroffen. Was glaubst du, wird das für eine Rolle gegen dieses Valencia?
Ich habe keine Idee. Ich hab keine Idee. Ich weiß nicht, was das ist in dieser Mannschaft und wie die Rollen funktionieren und wer was ist. Ich weiß es alles nicht, weshalb ich Panathinaikos in so gut wie keiner Serie gegen ein anderes Playoff-Team wählen würde, außer leider gegen Valencia, weil ich das Gefühl habe, bei Pana ist so viel Qualität, dass man es irgendwie rausfindet, aber Panathinaikos hat wirklich, ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendeine Idee davon gibt, welcher Spieler wo in welcher Rolle organisch eingesetzt werden kann. Es wirkt immer von Spiel zu Spiel so ein bisschen nach einer Paniklösung. Oh, jetzt funktioniert der hier nicht, dann probieren wir mal den hier. Aber das ist eben der Luxus an diesem Kader. Du kannst so lange durchprobieren, bis halt einer 20 scored. Ne? Dann ist es halt mal Osman, dann ist es halt mal Shorts. Nigel Hayes-Davis hat vier Punkte gemacht in diesem Play-In-Spiel. Er hat gar nicht auf den Korb geguckt. Der hat den Ball bekommen in Positionen, wo man in den letzten Jahren ins 1 gegen 1 hat gehen sehen und der schaut gar nicht in Richtung des Rings. Ihr habt Kendrick Nunn schon angesprochen. Es ist alles chaotisch in dieser Offense und wie gesagt, sie sind trotzdem über die letzten 10 Spiele eine Offense, die jedes Team auseinandernehmen würde in der Euroleague. Und das ist so ein bisschen die Tragödie dieser Saison, wenn es denn tatsächlich so kommen sollte, dass eine Mannschaft, bei der ich den Eindruck habe, da ist nichts klar, da hat keiner eine Ahnung, wer wie spielt, dennoch so einen Kader hat, dass du aus meiner Sicht so eine Serie fast nicht verlieren kannst. Ich weiß nicht, wie sie diese Serie verlieren sollten gegen Valencia.
Berus, skizzier mal für das Team, was wir alle im Herzen tragen in dieser Serie. Aha. Die Panathinaikos-Fans werden es uns nachsehen. Skizzier mal ein Szenario für Spiel 1. Was braucht es, worauf können die Zuschauer auch, wenn sie es bei uns dann sehen, achten? Wann ist es ein optimaler, also ne, idealerweise gewinnen sie Spiel 1, ich weiß schon, aber wie stellen sie das an? Was ist das Szenario für Valencia, um möglichst gut in diese Serie zu starten?
Sie schießen, also das größte Problem ist für sie, wenn sie anfangen, die Varianz ist ja im Spiel, das heißt, sie schießen 40 Dreier und dann schießen sie, haben sie eben nicht eine Serie, wo sie auf einmal die Lichter werden zu hell und alle schießen und auf einmal 25-30%. Das ist das Szenario. Mhm. Das ist das Problem. Für mich ist es, also ich wäre sehr überrascht, sehr, sehr überrascht, wenn ich dieses Spiel schauen würde und Valencia würde nicht einen guten Dreier nach dem anderen bekommen. Dann würde ich fast vom Stuhl fallen. So.
Und für dann kommt es drauf an, ob sie treffen.
Dann ist für mich, also ich weiß nicht, wer die kleinen, schnellen Guards verteidigen soll. Ich habe Ataman noch nicht gesehen mit einem krassen, also ja, mit einem Gameplan dagegen tatsächlich. So, die werden in die Zone kommen, die werden Kickouts, die werden Five-Out spielen und dann wird es Dreier hageln. Und wenn Valencia nicht richtig Muffensausen bekommt, dann weiß ich nicht, dann wird es einfach schwierig, Shops zu kreieren für mich, für Panna.
Ich glaube, wir werden viele Leute zu Hause sitzen und Valencia als, so kurios das klingt, als Tabellenzweiten irgendwie sie doch als andere.
Also, sie haben drei Heimspiele im Zweifel. Keiner glaubt, dass sie gewinnen. Alle sagen, jetzt ist es geklärt bei Panna und für mich ist es einfach immer noch nicht geklärt. So, das ist der Unterschied. Und ich habe in den letzten Jahren, ich war immer Team Panna. Ich wollte die Doppelfaust von Ataman sehen. Aber ich hatte einfach manchmal auch Serienspiele gesehen, die sie hätten eigentlich die Serie gegen Maccabi verlieren müssen. Sie hätten einfach, es gab einfach immer wieder, da habe ich Sachen gesehen, wo ich dachte, Mann, das ist, da gibt es keine Anpassung. Die Offense wird viel zu statisch. Sie haben all dieses ganze Zeug nicht dabei. Und also, ich bleibe jetzt einfach mal dabei, dass ich glaube, das wird wieder passieren. Ich glaube, dieses Gefühl von, ja, jetzt haben sie alles geklärt. Jetzt ist auch noch Shorts dabei. Jetzt haben sie die ganzen Stars. Ja, jetzt funktioniert es doch. Und alle gehen davon aus, dass sie auswärts gegen Valencia gewinnen, die Spiele. I don't know. Es ist sowas, was mich generell einfach stutzig macht, wenn das so ein bisschen so sich zu klar anfühlt. So, jetzt ist es halt soweit.
Ja, wir werden sehen. Und wie gesagt, es wird viele neutrale Basketballfans geben, die Valencia die Daumen drücken, einfach auch, ums Ataman und den Panathinaikos-Besitzer reinzudrücken.
Und ich liebe, was das Schöne ist, ich kann nur gewinnen, weil sonst fährt Panna nach Athen. Und so, also ich will natürlich nichts mehr als das große Feuerwerk. Das heißt, ich hab gehedged. Ich habe den emotionalen Hedge. Wenn ich mich blamiere und Panna 3-1 gewinnt, dann kann ich zumindest mich darüber freuen, dass die Chance auf ein griechisch-griechisch Finale immer noch lebt in Athen.
Würdest du sagen, Per, wir haben so viel über Olympiakos geredet in den letzten Jahren und dass diese wunderschöne Offense dann in den Playoffs deutlich leidet. Ist Valencia nicht letztendlich Olympiakos, nur ohne das ganze Top-End-Talent in der Offensive?
Ja, aber für mich ist es, also die Thomas Walk-Ups spielen nicht 1-gegen-1. Die Vesenkov, oder das ist für mich... Das Problem war da, dass sie das genau dann nicht haben. Deswegen sollte Fournier kommen, weil sie sagen, okay, wir haben normalerweise System. Wenn wir nicht System haben und auf einmal die Leute unsere Plays kennen und Ballbewegungen wegnehmen und sie forcen uns, dass wir in den letzten 3-4 Sekunden auch Spieler brauchen, die 1-gegen-1 spielen können, den brauchen wir. So, dann holen sie Fournier. Für mich ist es aber in dem Matchup was anderes. Montero wird in die Zone kommen, Spielstil hin oder her. Es ist mir egal. Lukas kann ihn nicht verteidigen. Shorts kann ihn auch nicht verteidigen. Und für mich kann Grant ihn auch nicht mehr verteidigen. Also ich sehe nicht, wie die Guards nicht in die Zone kommen. Und das ist nicht so bei Olympiakos. Bei Olympiakos ist so, ich sehe, wie die Passstaffetten nicht mehr laufen. Und dann musst du 1-gegen-1 spielen. Aber ich wüsste nicht, wo das Problem sein sollte, dass eben 1-gegen-1 gespielt wird. Und der Kick in die Zone, Kick ins, so penetrating Kick, das sehe ich immer noch. Aber wer weiß. Oh, jetzt habe ich mich zu sehr in ein Loch gegraben.
Es ist krass viel verlangt von Jean Montero, einem Spieler in seiner ersten Euroleague-Saison. Er war unter den Top 10 Spielern mit den meisten ISOs in dieser Saison.
Der soll abliefern, der Junge, wenn er am College abcashen will nächste Saison.
Das ist tatsächlich ein Faktor, den man über die Valencia Offense so ein bisschen vergisst, bei all dem schönen Off-Ball-Movement und so, dass Montero schon einige Raps bekommen hat, auch als ISO-Scorer im 1-gegen-1 und sich da statistisch gesehen ziemlich gut angestellt hat. Ich glaube nur, dass wenn du eine Mannschaft hast, die weiß, was da kommt und fokussiert drauf ist und ihre Matchups geklärt hat halbwegs, dann macht er das, glaube ich, nicht mehr.
Die individuellen Verteidiger herkommen sollen. Also,
Jaren Grant kann schon noch mal für eine Serie, kann das schon noch mal hochstellen.
Für mich nicht mehr. Nee, für mich nicht. Sehe ich nicht. Ja. Sehe ich nicht. Also ja, der kann eine Possession, eine super laute. Feldhaus schreibt mir seit 2 Jahren, die größte Lüge in der EuroLeague ist die Grant-Verteidigung und ist mittlerweile in meinem Kopf. Er sagt, er ist es nicht mehr. Der most underrated player. Oh, der Eurocup Grant. Er sagt, es ist es nicht mehr. Und er ist nach 2 Jahren, ist die Feldmaus in meinem Kopf. Und ich habe WhatsApp-Verläufe, wo einfach 30 Situationen sind, wo Grant pennt, nicht mehr verteidigt, geschlagen wird, rejected wird bei Screens. Der kann noch Possessions so verteidigen, aber mit 36 kann er nicht mehr eine Serie mit den 22-jährigen Boys, kann er nicht aus der Zone halten. Das sehe ich nicht mehr.
Jaren Grant, das als kleiner Nugget noch am Ende, ist diese Saison in Off-Ball-Situationen, also Spot-Up, Off-Screen, Handoffs, in allen Kategorien unter den 10% der schlechtesten Verteidiger in der Euroleague. Also
Feldhaus sitzt gerade zu Hause und sagt, dass es die Zahlen und seine Augen passen, fügen sich das erste Mal zusammen.
Ich finde das so herrlich, die Vorstellung, wie die kleine Feldmaus durch das Günthersche Hirnlabyrinth seit 2 ja. Jahren und irgendwo hat er so weit krass an deinem Grand-Zentrum hat er so rumgenagt, dass er selbst jetzt da reingeschafft hat. Okay, haben wir die Serie besprochen, machen weiter mit Real Madrid gegen Hapoel. Das Real Madrid der letzten Jahre immer für Finale und Titel und so weiter gut. Und jetzt kommt das neureiche Biest aus Israel, sogar ja angeblich einen leicht höheren Spieleretat als Real Madrid. Eine Mannschaft, die im letzten Hauptrundenspiel nochmal richtig Fragezeichen aufgeworfen hat, Hapoel Tel Aviv, wo man mit 20 gegen die Rumpftruppe aus Monaco verliert. Eine Mannschaft, die auf der anderen Seite hat Real Madrid, hat zwar die beste Heimbilanz, aber hat Real Madrid wirklich so einen kranken Heimvorteil dann, zumal Hapoel es ja irgendwie gewohnt ist. Sie haben ja eh fast nie zu Hause gespielt, also auch fast alle ihre Heimspiele waren am Ende irgendwie Auswärtsspiele. Was fangen wir mit dieser Serie an? In der Hauptrunde, Pero, gab es 2 Siege für die Madrileños.
Ja, ich glaube, das ist die Serie, die am weitesten auseinander ist. Und ich glaube, dass Real das ziemlich deutlich mit nach Hause nimmt. Es wird nicht glanzvoll, es wird irgendwie auch nicht richtig schön, aber es wird, glaube ich, einfach, Real hat sich gefunden ein Stück weit, Hapoel wackelig, auch wenn die Ergebnisse jetzt wieder besser waren. Und dann ist es einfach die Defense, es ist Tavares, es ist im Zweifel auch der Gameplan, es ist die Erfahrung. Wir haben das ganze Jahr gesagt, Itudis spielt recht super einfach im Basketball. Das war erstmal das Geheimnis, dass es so früh auch so gut funktioniert hat. Rollen so klar, die Plays so einfach, es gibt 2 Creator. Und ich glaube, dass dieses Einfache genau Gift ist gegen Real Madrid.
Ja, ich hätte Real mit 3-1. Basti, jetzt skizzieren wir mal das Szenario für Elijah Bryant und Co., wie Hapoel daraus eine engere Serie macht, wo man auch die Chance hat, weiterzukommen. Wie machen Sie das? Wie siehst du das Szenario?
Der eine Hoffnungsschimmer ist, dass sie eine 5 von 5 Spielern zusammenstellen können, wenn die alle fit sind, die das beste Lineup in dieser Euroleague-Saison waren. Die Kombination Micic, Bryant, Malcolm, Wainwright, Dannotoro sind plus 24 pro 100 Possessions über die komplette Saison in einer relevanten Anzahl von Possessions. Also das ist dann schon durchaus eine über 400 Ballbesitzer haben die zusammen gespielt. Eine Lineup, die offensiv alles zerschreddert und defensiv zusammenhält. Das Problem bei Tel Aviv ist der Trend und das Problem bei Tel Aviv ist die Art und Weise, wie man scored im Halbfeld. Mannschaft, die sehr davon lebt, in die Zone zu kommen, an die Freiwurflinie zu kommen. Und wir wissen alle, was passiert, wenn du gegen Real Madrid eine Mannschaft bist, die davon abhängig ist, dass man viel in der Zone abschließt und viel von Paint-Touches aus kreiert. Da steht halt einfach das Monster für mich, der langweilige, aber dauerhafte Defensive Player of the Year, solange er spielt in der Euroleague, Edi Tavares, der all diese Schemata auseinandernimmt. Hapoel nimmt kaum Dreier, treffen die Dreier, wenn sie sie nehmen, ganz gut. Sie werden in dieser Serie deutlich ihr Shooting von außen anheben müssen und hoffen müssen, dass Micic irgendwo seine Form, die er mal so ziemlich gegen Anfang der Saison hatte, wiederfinden kann. Das ist eine ziemlich große Hoffnung. Und Elijah Bryant muss durchdrehen, offensiv. Du musst sie von außen bestrafen, du musst sie aus dem Dribbling bestrafen. Das sind alles Elemente im Spiel von Hapoel, die zuletzt nicht mehr auf die gleiche Art und Weise da waren wie zu Beginn der Saison. Und dementsprechend sehe ich es auch eher so wie Peer, dass es sehr deutlich in Richtung Real geht. Auch weil das Matchup, dieses spezifische Matchup für Hapoel wahrscheinlich das schlechteste ist, was sie in dieser ersten Runde hätten kriegen können.
Ja, das wird Dimitris Itoudis doch gefallen. Der hat doch zuletzt gesagt, wir nehmen alle Hater, die wir bekommen können. Das motiviert uns nur noch. Basti, gehst du eventuell sogar mit einem 3-0 Real?
Ich glaube, Real hat immer, also Real ist erstmal, wenn sie nicht zu Hause spielen, eine Mannschaft, bei der man oft das Gefühl hatte, diese Saison, sie reisen einfach nicht mehr gern. Das sind ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, alle. Und ich bin mir sehr sicher, dass es das eine Realspiel gibt, wo man im ersten Viertel mit 15 hinten liegt. Und dann steckt in dieser Mannschaft sehr, sehr häufig nicht der Kampf, um zu sagen, okay, jetzt drehen wir hier nochmal auf. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Hapoel ein Spiel gewinnt, aber mehr auch nicht. Also für mich ist es ein ziemlich klares 3-1, vielleicht aber auch ja durchaus möglich 3-0 für Real.
Gibt es eine Altersgrenze für, ab wann man noch Hater sagen darf für Itoudis, oder ist es, kann man das machen? Nee. Kann man sagen, kann man sich nicht irgendwie ist das Ageism, wenn ich sage, sag doch einfach Zweifler oder so, aber sag bitte nicht, Itoudis, stell dich bitte nicht dahin und sag, wir wollen mehr Hater?
Ja, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, er ist 55, 1970 geboren, du hast natürlich sehr viel die verrückten Boys um dich rum, die im Zweifel dann auch dieses Wort viel benutzen. Ich weiß, also Dauder hätte mir besser, es hätte, ja, es geht
ich, also, ich finde dann ab wieder, sagen wir mal, wenn Aito mit 73 gesagt hätte, also wo sind die Hater, das fände ich schon wieder lustig. Aber ich finde, es gibt so einen Abschnitt, wo das geblockt ist, so von, ich glaube, von unserem Alter schon an. Ich glaube, von 35 bis 70 sollte man vielleicht versuchen, Zweifler zu sein.
Ein absolut absurder Gedanke, dass Aito gerade noch irgendwelche, wie auch immer, Rotkehlchen fotografiert da ankommt und dann plötzlich sagt, Leute, und dann macht er irgendwie eine Ansprache, wo er in völliger Ruhe aber plötzlich das Wort Hater fällt. Ja, finde ich einen schönen Gedanken. Also einigen
Hater
wir uns auf.
Hater ist so schlimm. Hater ist auch noch schlimmer mit T, wenn man so richtig so Hater.
Findest du,
man ist zu alt, um zu sagen Hater, aber man kann auch nicht Hater sagen. Es ist einfach alles scheiße. Lass es einfach bitte.
Ich find's ganz interessant. Empfindest du Hater als jugendliches Wort? Das ist doch auch 20 Jahre her jetzt mittlerweile, dass das hoch
ist. Ja, auf jeden Fall.
Das war ja dann genau zu der
immer,
Zeit.
Schon als immer schwierig. Es war schon immer schwierig, aber es gibt eine bestimmte Schlag Menschen, die noch dabei wegkommen zu sagen, so, fuck the haters, so. Und mit Hater, mit einem D. Aber wenn gerade, ich finde immer schon schwierig, die Kombi aus Deutsch und Hater. Das ist schon immer, also egal wer es gesagt hätte, auch als es brandfrisch herauskam, dieses Wort. Ja, wo sind sie, die Hater? Alleine das D mit Deutsch, das ist eine glatte 6. Das heißt, es tut mir natürlich leid, Aitulis hat das nicht auf Englisch, auf Deutsch gesagt, aber das ist schon sehr schwierig. Und dann, wenn Aitulis Hater gesagt hätte, wäre es ja noch schlimmer gewesen. Also wenn Aitulis jetzt gesagt hätte, man, them haters, man, they ain't shit, so, dann wäre es ja noch schlimmer gewesen. Das heißt, es gibt keine guten Optionen und dann muss man es einfach sein lassen.
Ja. Ich würde, diese Diskussion wird dazu führen, dass ich nach Beendigung dieses Podcasts erstmal auf YouTube gehe und mir wieder ein paar Highlights von Bill Hader von Saturday Night Live reinziehe. Ja, na gut, okay. Also, diese Serie auch abgehakt und hinten raus nochmal die wichtigen Fragen gestellt. Fehlt noch eine. Ein Duell, was vor allem auch an der Seitenlinie natürlich einen ganz besonderen Geschmack entwickeln wird. Fenerbahce als Vierter gegen Kaunas auf der 5. Sharunas Jasikevicius, die Žalgiris-Legende mittlerweile, ja Trainer bei Fenerbahce, da den Titel gewonnen, gegen seinen langjährigen Co-Trainer Thomas Masiulis. Und Pero, für wen ist das jetzt eigentlich, wenn wir das nur mal jetzt so aus Coaching-Sicht sehen? Die kennen sich so gut. Ich habe so oft diese Debatte geführt und darüber nachgedacht. Ist das für irgendwen ein Vorteil? Ist das völlig egal? Was macht man damit? Also, weil wir auch vorhin zum Beispiel darüber geredet haben, Olympiakos und Monaco kennen sich so gut. Wie hast denn du das erlebt, wenn du dann immer wieder bestimmte Teams getroffen hast? Ist das etwas, was dir irgendwas Positives bringt oder gleicht es sich ohnehin aus? Weil der andere kennt dich ja genauso gut.
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube tatsächlich, dass im Zweifel der Lehrling immer einen Vorteil hat gegen den Meister. Also wenn es einen Vorteil gäbe, wäre es eher in die Richtung. Mhm. Weil der Lehrling arbeitet ja dem Meister zu. Das heißt, ich wüsste jetzt nicht, ob, also die kennen sich natürlich so gut, dass man auch die Gedanken kennt, aber es ist nicht so, keiner von beiden hat gesehen, einer hat den Hut auf, muss jetzt die super wichtigen Entscheidungen treffen und in welche Richtung laufen diese Entscheidungen. Das hätte man von einem Co-Trainer her, siehst du das ja nicht. So, der kann dir sagen, ich glaube, in deinem System ist das jetzt das Cleverste, was du machen kannst. Aber es ist ja schon sehr in eine Richtung. Es dreht sich ja um die Idee von Jasikevicius. Mhm. Und deswegen, wenn es jetzt so um Geheimnisse, um Insights und dieses, ja, ist, glaube ich, überbewertet erstmal, das ganze Taktische. Also was Geheimnisse angeht. Ich glaube jetzt nicht, dass Masiulis 5 Sachen über Jasikevicius weiß, die wirklich ein Spiel entscheiden können, weil er das weitergeben kann an Spieler X. Also das ist mir dann immer zu sehr, das ist mir zu narrativig, tatsächlich. Aber also grundsätzlich ist eher einfacher für den Lehrling, weil er so, es geht für mich oft in den Playoffs um Fallhöhe und da ist die Fallhöhe auch eine andere, wenn der Großmeister quasi gegen seinen Masiulis verliert. Es fühlt sich beschissener an, als wenn der Lehrmeister gegen seinen verlieren würde.
Masiulis zu Tränen gerührt, nachdem sie wirklich dann auch die Playoffs klar gemacht haben, in diesem letzten Spiel gegen Paris. Tolle Bilder da in Kaunas gewesen. Man hat beide Saisonduelle gegen Fenerbahce gewonnen, jeweils in zähen Phasen von Fenerbahce. Das ist ja sowieso gerade eine zähe Phase. 7 Niederlagen aus den letzten 9 Spielen, nachdem man davor das Team der der Liga war. Kaunas ist in einer super Verfassung und hat, und das finde ich eben so krass, gerade auch in eigener Halle, auch wenn sie jetzt da nicht den Heimvorteil haben, aber sie werden natürlich auch dann das Heimspiel kriegen. Die haben wirklich alles, was Rang und Namen hat, in dieser Saison auch zu Hause besiegt, unter anderem Fenner, Olympiakos, alles, was da oben rumrennt. Was ist denn dein Gefühl, was diese Serie angeht?
Puh, ist die beste Serie der ersten Runde für mich. Zum einen, weil diese Spielstile natürlich aufgrund der von euch gerade schon erläuterten Historie so ähnlich sind. Es ist wirklich Wahnsinn, in wie vielen Dingen sich diese beiden Teams ähneln und wie klein die Unterschiede sind in den Ansätzen. Die Frage, die ich so ein bisschen provokativ in den Raum werfen würde, ist, wer ist denn hier der Lehrmeister und wer ist denn hier der Lehrling? Also die Offensive gerade von Žalgiris Kaunas damals sah ja eigentlich erst so aus, wie sie dann aussah, nachdem Marciulis dazu kam. Für mich ist er derjenige, der dieses System gebaut hat und der dieses System jetzt mit Kaunas dem Personal entsprechend umgebaut hat, während ich bei Fenner das Gefühl habe, dass man mit einer Mannschaft, bei der das Personal nicht mehr das entsprechende ist, um auf diese Art und Weise zu spielen, zumindest nicht bis ins letzte Detail, das richtige Personal ist immer noch so ein bisschen fast krampfhaft versucht, offensiv einen ähnlichen Stil zu spielen. Fener ist immer noch eine unanfechtbare Defensivmannschaft. Selbst jetzt in diesem schlechten Stretch die letzten Wochen war die Defensive immer noch gut. Also nicht mehr überragend, aber gut. Über die Saison sind sie unangefochten. Die beste Defense, so vielseitig, können dir theoretisch alles wegnehmen. Das Problem ist, diese Offensive ist zu komplex aus meiner Sicht für das Spielerpersonal, das man jetzt da hat. Und so ist die typische Fenerbahce-Possession in dieser Saison ist, sie versuchen die ersten 20 Sekunden lang diese Off-Ball-Actions, diese Flex-Actions, Screen-the-Screener, irgendwas zu laufen, irgendwer geht nicht dahin, wo es hin soll und dann, es sind 4 Sekunden auf der Uhr, hier Taylor Tucker, mach irgendwas, hier Wade Baldwin, mach irgendwas. Und das ist ein Problem, das du jetzt, glaube ich, auch so kurz vor den Playoffs nicht mehr gelöst bekommst. Und Kaunas hat selber eine sehr, sehr gute Defense gespielt über die gesamte Saison. Und ich sehe die offensiven Struggles von Fener als zu groß an, um ehrlich zu sein, um die jetzt schnell zu überkommen. Du bräuchtest, wenn dann, überragende individuelle Performances. Sie hatten viel Verletzungspech, natürlich diese Saison. Das kommt auch dazu. Aber für mich ist Kaunas genau diese Mannschaft, die Panathinaikos eben nicht ist. Ne? Also Panna, überragendes individuelles Talent, hat keine Ahnung, was sie für ein Basketball spielen. Kaunas, beileibe nicht dasselbe Level an Talent. Ich habe bei Kaunas bei keinem einzigen Spieler in diesem Kader eine Frage, wie der in den Playoffs spielen wird und was seine Rolle sein wird. Es ist alles so klar. Es sind klare Rotationen. Es ist sowohl defensiv als auch offensiv, alles aus einer Hand, aus einem Guss. Wirklich eine überragende Saison und ich sehe keinen Grund, wieso das jetzt in der Playoff-Serie enden sollte. Aber es ist eng, weil Fener eben so ein unglaubliches defensives Level erreichen kann.
Gib uns mal deinen Tipp.
Boah, ich glaube, das ist eine 5-Spiele-Serie und ich glaube, Kaunas wird gewinnen. Ich glaube, Kaunas schlägt Fener.
Pero, was fangen wir damit an? Ich habe Fenner in 5, weil ich irgendwie doch glaube, dass sie es so sumpfig mit ihrer Defensive für Kaunas gestalten können, dass es reicht, um durchzugehen.
Also ich hätte vorher gesagt, ich gehe einfach blind mit Jacek Kivicius in der Playoff-Serie, einfach weil diese Art von, weil ich gesehen habe, was er tun kann mit defensiv, wie hoch dieses Geswitche dann beginnt, wie eng die Räume werden, wie Plays Go-to-Plays zerstört werden. Im Zweifel ist aber, was bräuchtest du, um das zu knacken? Weil ich bin bei Basti, die sind offensiv so limitiert, dass du wahrscheinlich mit 75 Punkten Spiele gewinnst, mit 80 Punkten Spiele gewinnst. Und was bräuchtest du, um das zu knacken? Dann hast du erstmal zwei Spieler, denen es eigentlich fast egal ist, wie früh der zweite Spieler kommt mit Francisco und Maudolo, die also dann auch, also selbst wenn du switcht, wir müssen nicht unbedingt in die Zone, um erfolgreich zu sein. Und wenn wir in die Zone kommen, haben wir im Zweifel, wie viele sind es mittlerweile noch? 8 Spieler über 40% bei Žalgiris. Auch von jeder Position quasi Shooting. Das ist so die Kombi, die eigentlich mich dazu bringt, dass ich denke, es wird wahnsinnig schwierig für Jacek Kivicius, den Sumpf so sumpfig zu bauen, dass sie und dass Kaunas regelmäßig unter 75 bleibt. Und trotzdem ist mein Respekt vor der Infrastruktur so groß, dass ich normalerweise mit Fenner gehen würde. Ich habe so Schiss vor der Zahl 8 von 10. Also gegen die Top 9 Mannschaften dieses Jahr, die 18 Spiele, haben sie 8 gewonnen und 10 verloren. Das ist schon eine Ansage, finde ich. Sie sind was 16 und 4 gegen den Rest. Also sie haben einfach so fürstlich sich die Serviette reingesteckt, wenn wegen eine Schrottmannschaft kam und die hat Jacek Vitsius dann mit seinem Sumpf auseinandergenommen. Aber für die Großen hat es dieses Jahr nicht gereicht und deswegen, ja, es ist für mich ein 5. Spiel. Also es ist 3-1 oder 3-2 für Kaunas tatsächlich, vielleicht kein 5. Spiel.
Okay. Und Kaunas im Übrigen bei dieser Bilanz, die du gerade angesprochen hast, 12-6 gegen die Top-Teams. Ne?
Also, ja. beide Spiele gegen Fener gewonnen. Das zweite Spiel sah nicht mal wirklich eng aus. Also da hat man sie in der zweiten Halbzeit einfach überrumpelt. Aus unserer Sicht natürlich noch ganz klar zu erwähnen, für mich, dass der Kernspieler dieser Serie ist für mich. Die ganzen bekannten Gesichter, wissen wir eh alles, Sylvain Francisco und so weiter und so fort. Für mich ist Maodolo der X-Faktor dieser Serie. Wenn Maodolo so performen kann in einer Playoff-Serie, wie er es über die Saison gemacht hat, ist einer der besten ISO-Spieler der Euroleague. Unfassbare Werte. 1,14 Punkte pro Possession aus 1 gegen 1 Situationen. Das ist insane. Das ist unter den besten Spielern der Liga. Einmal mehr trifft überragend, gerade wenn er gegen den Switch attackieren kann, aus seinen Dribble-Jumpern, über 43% von der Dreierlinie aus dem Dribbling in dieser Saison. Das sind genau die Art von Spielertyp, die so eine Defensive wie bei Fenerbahce bestrafen kann. Und wenn Maodolo, ist das der größte Moment? So, ich meine, ich weiß, Maodolo hat große Momente mit der Nationalmannschaft gehabt und große Momente von der Bank für die Nationalmannschaft, aber so vereinstechnisch, Maodolo natürlich mehrere Titel gewonnen, aber für mich war er noch nie vor einer Euroleague-Serie oder in einem Euroleague-Kontext so im Fokus wie vor dieser Serie. Für mich ist er wirklich der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Teams. Wenn Maodolo gut ist, dann glaube ich, knackt Kaunas Fenerbahce.
Ja, das Geile ist ja, dass ich sehe das genau wie du. Ich habe mir gerade noch mal die letzten Einsatzzeiten von ihm angeguckt. Es ist ja so, die Rampe ist einfach perfekt gebaut jetzt Richtung Playoffs. Wenn du nur die Euroleague-Spiele dir anguckst, er war dann ja noch mal kurz in den letzten Saisonwochen noch mal kurz angeschlagen und dann gab es diese 2-3 Spiele, da haben sie ihn so maximal 8 Minuten spielen lassen. Dann war mal ein 11-Minuten-Spiel dabei, dann waren es 17 gegen Partizan am vorletzten Spieltag und jetzt gegen Paris in diesem Spiel. Im letzten Spiel waren es 24 Minuten. Er wird nicht in jedem Spiel dieser Serie 21 Punkte machen, das ist mir ganz klar. Aber genau wie du sagst, ich freue mich einfach darauf, und Pero sicherlich auch, dass wir den einfach fit dort sehen in einer Situation. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich die letzten Tage gesehen habe nochmal oder da rings um dieses Spiel gegen Paris auch, wenn er da mit Nachwuchs da rumläuft. Die lieben ihn ja auch in Kaunas einfach und tragen ihn da durch. Das heißt, es ist einfach, oder Pero, ist doch einfach die perfekte Situation. Der Körper scheint nicht zu zwicken. Die Mannschaft klickt, die Rollen, wie Basti gesagt hat, sind klar verteilt. Und jetzt können wir uns einfach zurücklehnen und Maodo Euroleague Playoffs spielen sehen.
Ja, und vor allen Dingen, weil es nicht die 21 sein müssen, sondern es reichen, also es sind im Zweifel diese 9 in der Halbzeit. Genau. So. Genau. Und die hat er ja einfach in sich. Und trotzdem werde ich mich dafür hassen, dass ich gegen Jacek Vitsius gehe, gegen die Mannschaft mit den gefühlt 3 MVPs aus Athen, die in Athen spielen wollen. So, ich bin nicht ganz glücklich mit meiner Performance hier, weil ich mich von meinen Augen habe leiten lassen. Manchmal ist es besser, einfach den Kopf auszuschellen und einfach so blind drauf zu zeigen. Aber ich will auch, glaube ich, gar nicht Valencia Kaunas, Olympiakos und Real haben. Das ist ein verkacktes Final Four. Aber ich konnte nicht umhin.
Ja, das ist doch gut. Wir werden das genau überprüfen. Ihr habt unsere Tipps gehört. Es geht los am Dienstagabend mit tatsächlich dreimal Spiel 1. In Istanbul sind wir ab 19:30 auf Sendung, Piräus 19:45, Valencia 20:30. Dazu gibt's am Dienstagabend übrigens auch noch Spiel 2 des Eurocup-Finals. Da führt Burg gegen Besiktas mit 1:0. Mittwoch dann Spiel 1 in Madrid. Donnerstag wieder dreimal Spiel 2. Freitag Spiel 2 in Madrid. Das Final Four dann 22. 24. Mai. live aus Athen, da werden wir auch mit Crew vor Ort sein. Und wenn ich euch einmal schon hier versammelt habe, wir sind noch knapp unter der Stundenmarke, lass uns doch noch mal kurz auch einen Blick in die NBA werfen. Basti, wenn du mit dabei bist, wir haben uns letzte Woche schon mal so ein bisschen mit Orlando auseinandergesetzt gegen Detroit. Jetzt führen die mit 2-1. Übrigens ganz interessant, das kann ich euch mal erzählen. Ich habe am Samstag, das war ja zu einer echt guten Zeit oder deutschen Zeit, dieses Spiel 3, Orlando gegen Detroit. Und ich war gerade auf dem Rückweg, hatte da Interviews in der Fußball-Bundesliga gemacht, bin auf dem Rückweg im Zug und irgendwann war leider mein Internet so mies, dass der klassische League Pass nicht mehr ging. Aber dann habe ich eine Funktion beim League Pass wieder mir in Erinnerung gerufen. Du kannst ja da auch die Vereinsradios anmachen. Und ich habe einfach, ich habe noch bis so Anfang viertes Viertel, als dann dieser Detroit-Run kam, wo sie plötzlich nochmal rankam, das habe ich noch sehen können. Und dann habe ich das Orlando Magic Vereinsradio gehört, wie sie das Spiel gegen Detroit kommentiert haben. Und ich muss sagen, also ich meine, Basti ist ja nun genauso ein Radio-Konnoisseur wie ich. Wir haben eine große Radio-Vergangenheit, sind da ausgebildet worden, haben, ich glaube, wir haben uns auch immer mal darüber unterhalten, dass wir beide das wahnsinnig gerne machen. Und allein schon so aus handwerklicher Sicht mal wieder so zu hören, wie man Basketballspiele eigentlich im Radio kommentiert, wie die verorten, wer wie wo ist. Ich habe dann drüber nachgedacht, was so bestimmte Formulierungen sind. Das hat echt Bock gemacht, Basti. Ich glaube, das hätte dir auch Bock gemacht. Also man hat es nicht gesehen und natürlich will man sehen, was passiert. Aber die haben das echt gut, natürlich gnadenlos durch die Orlando-Brille. War mir voll egal in dem Moment. Das hat echt Bock gemacht. Also Basketballübertragung beim League Pass im Radio, wenn man mal irgendwie unterwegs ist. Ich glaube, das wäre was für Ulle.
Ja, ich habe noch nie Basketball im Radio kommentiert, immer nur Fußball. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt könnte. Aber ja, ich habe, wenn ich durch die Nacht fahre irgendwo hin oder so, dann habe ich natürlich auch öfters mal während der Regular Season so ein bisschen das Radio auf den Ohren. Finde ich ganz cool. Aber gab nicht so viele Highlights zu kommentieren, schätze ich. Ich schätze, der Radiokommentar zwischen Orlando und Detroit war oft in another foul. And the ball is out of bounds. Somebody's falling down. Es ist, ich meine, die Orlando Magic sind auferstanden von den Toten und es ist leider genau zu dem Zeitpunkt gekommen, wo ich endlich bereit war, sie gehen zu lassen. Ich hatte bis ganz kurz davor noch an ihnen festgehalten und gesagt, nee, warte mal, bis diese Mannschaft beisammen ist. Und dann war genau der Moment, als ich gesagt habe, das wird nichts mehr, dass sie plötzlich ihre defensive Identität wieder entdecken. Offensiv ist es natürlich schon, ich sag mal so, für alle Leute, die ganze Saison nicht davon aufhören können, dass in der NBA nur Show und Glamour und keine Defense gespielt wird, die sollten einfach mal so ein Viertel Orlando gegen Detroit sehen und mir dann nochmal sagen, ob das wirklich die Art von Basketball ist, die sie gerne sehen wollen als Zuschauer. Ob das jetzt toller ist.
Es gibt ja vielleicht noch irgendwie einen Mittelweg zwischen dem einen und dem anderen.
Also wo 10 Spieler auf dem Parkett stehen, die alle 20% von der Dreierlinie werfen und alle 20 Sekunden haben wir fast eine Schlägerei und irgendwer rutscht aus und fliegt ins Publikum und so. Ich meine, es ist intensiv, aber es ist schon zäher Basketball. Es ist cool zu sehen, dass die Magic diesen Gang noch in sich haben. Ich verstehe das Narrativ dieser Mannschaft nicht so ganz, denn eigentlich war es ja schon so, Jamal Mosley soll bitte gehen und jetzt spielen, vielleicht ist die Zusage schon da, er wird gehen und dadurch kann die Mannschaft jetzt plötzlich dann wieder spielen, so wie die Orlando Magic halt über Jahre jetzt gespielt haben. Und ich glaube, dass sie eine echte Chance haben in dieser Serie. Ich glaube, Detroit sieht wahnsinnig verloren aus gegen diese Magic-Defense.
Und wenn sie in dieser Serie eine Chance haben und man gestern die erste Halbzeit Cavs gegen Toronto gesehen hat, wo es, glaube ich, 38-36 stand, zur Halbzeit da ist einem dann doch auch bewusst, die haben theoretisch dann nicht nur in dieser ersten Serie eine Chance, sondern vielleicht rutschen sie dann tatsächlich ins Conference-Finale, Mosley bleibt und dann wäre es insgesamt eine der schlechteren Dinge, die ihrer Franchise passiert sind.
Ja, wobei der Gedanke von Basti ist ja ganz interessant, dass vielleicht schon hinter den Kulissen alles besprochen ist, was dann im Sommer passiert und deswegen reißen sie sich jetzt nochmal am Riemen.
Aber kannst du noch einen Coach feuern, wenn du in den Conference Finals warst?
Ja,
ich schätze, die Knicks haben es auch gemacht, also dementsprechend ja.
Wer sind nochmal die Owner von dem Magic? Das sind doch auch ist nicht auch so ein Verrückter? Ich weiß es nicht genau.
Naja, die Quote ist, glaube ich, an Verrückten, ist in Ownership in der NBA ist recht hoch. Egoman. Ja, ja. Es ist nicht dieser eine Egoman, dieser Tycoon, dieser so ein bisschen egozentrische.
Ja. Hier, Familie DeVos ist es doch, oder? Ja, genau. Das sind doch
die, ich weiß nichts über die Boys.
Ja, die sind.
Ich auch nicht.
Kannst du mal ein bisschen was zu durchlesen, auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Sagen wir mal so, Orlando auf jeden Fall, wir wollen das ja, also ne, aus deutscher Sicht, come on, ey, also ich nehm Franz, der jetzt plötzlich auch wieder Klatschwürfe trifft und 17 in Spiel 3 macht. Übrigens auch das wieder, als mein Videostream noch funktioniert hat, Moritz Wagner von der Bank, ohne Einsatzzeit, aber wie der involviert ist, es ist einfach so krass. Er hat am Sonntag Geburtstag gehabt, herzlichen Glückwunsch dazu, was der da auch von der Bank veranstaltet, ohne eine Sekunde auf dem Parkett zu stehen, da hat auf jeden Fall jemand nicht ausgecheckt, auch wenn er gerade sportlich keine Rolle spielt, aber das kann man auch sagen. Was machen wir jetzt eigentlich mit Dennis Schröder und den Cavaliers? Irgendein Gefühl, Toronto hat auf 2-2 gestellt?
Ah, ich würde gerne beide Teams nicht in der nächsten Runde sehen. Wenn es irgendwie möglich das wäre, schwierig, dass wir beide eliminieren, dann würde ich ja sagen. Ich meine, also, wir haben über die Probleme
Toronto
der Cavaliers.
Toronto will man auch wirklich nicht sehen, Mann.
Ah, nee. Ich weiß.
Ach so, du meinst also, beide von der.
Ich würde beide gerne nicht sehen.
Okay, sorry.
Ich würde beide gerne nicht sehen. Torontos Offense ist halt einfach designed to be tough, also dass die nicht zusammenpassen, war eigentlich von Saisonbeginn ja schon klar, auch wenn Scotty Barnes einen Moment hat, Colin Murray-Boyles einen Moment hat, der ist nice, und die Cavaliers sind halt einfach zusammengeworfene, die einen großen All-In-Move, James Harden für Darius Garland, der Trade, das war All-In, das war die klare Ansage, dieses Jahr Finals oder nichts. Diese Mannschaft wird nicht in die Finals kommen, weil es an beiden Enden des Feldes nicht passt. Und Dennis Schröder spielt ja im Prinzip keine Rolle aktuell für das Team und ist auch in seinen Minuten, er sieht überhaupt nicht gut aus, in seinen Minuten. Ich weiß, ich habe das Gefühl, bei Toronto kann ich zumindest mit der defensiven Intensität und mit dem, was sie da machen und was Scotty Barnes so macht, was anfangen, mehr als mit diesem Bla-Spiel der Cleveland Cavaliers, wo ich immer das Gefühl habe, dass zumindest die zwei oder drei Spieler aus der fünf, die gerade auf dem Parkett steht, noch gar nicht mitbekommen hat, dass ein Spiel läuft. Also, wann immer ich Evan Mobley sehe, der all diese Anlagen hat, defensiv sowieso, offensiv auch und dann Ball so im Halbfeld fängt und es sind 7 Sekunden auf der Uhr und dann passiert für die nächsten 5 Sekunden nichts, dann ich verstehe es nicht ganz. Vor allen Dingen, weil wir diese Mannschaft ja unter Kenny Atkinson im ersten Jahr so aufmerksam und so connected gesehen haben in der Regular Season und das ist alles verloren. Und ich weiß nicht genau, wieso.
Wir können noch über ein paar Personalien reden. Victor Wembanyama ist nach seiner Gehirnerschütterung zurück, führt die Spurs zum 3-1 gegen Portland. Joel Embiid hat eingecheckt in der Serie gegen Boston bei Philadelphia, aber Boston war so dominant, trotz eigentlich einem guten Spiel von Embiid und führt da 3-1. Isaiah Hartenstein ist mit OKC quasi eine Runde weiter, die führen 3-0 gegen Phoenix. Knicks gegen Atlanta ist eine fantastische Serie, da steht es 2-2 und dann haben wir noch Minnesota, das mit einem 3-1 nach den letzten beiden Heimspielen zurück nach Denver geht, Spiel 5 wieder bei den Nuggets und da ist alles drin in dieser Serie und leider, Pero, auch das, was du angesprochen hast, was du immer im Hinterkopf hast, wenn es um NBA Playoffs geht, Edwards mit der Knieverletzung im zweiten Viertel raus, das wird ein Weilchen dauern, Donte DiVincenzo Saison aus, nach schwerer Achillessehnen-Geschichte, Fragezeichen hinter Aaron Gordon. Das sind erstmal die bitteren Geschichten. Und dann haben wir Nikola Jokic, der selber sagt, ja, er spielt maximal eine durchschnittliche Serie bis hierhin. Rudy Gobert raubt ihm wirklich den letzten Nerv. Und am Ende hinten raus sogar noch dann, als das Spiel schon durch war, Jaden McDaniels sich denkt, alle hören auf zu spielen, dann mache ich nochmal einen Layup rein. Und das hat dem Joker überhaupt nicht gefallen. Und dann hat er ihn sich nochmal zur Brust genommen. Können wir noch zum Abschluss, Pero, noch mal kurz über das vermeintlich ungeschriebene Gesetz im Basketball sprechen? Wir beide aufhören zu spielen, kein Abschluss mehr. Ich meine, es ist ja nicht das, was wir zum Beispiel auch in Deutschland immer hatten, was dann mit Aito auch wieder Einzug gehalten hat. Alba hat zum Beispiel unter Aito einfach immer durchgespielt. Also die haben einfach nicht aufgehört zu spielen. Dann konntest du als Gegner auch nicht aufhören zu spielen. So. Wie sehr steht das wirklich unter Strafe, was Jaden McDaniels da hinten raus gemacht hat? Wie sehr konntest du die Reaktion von Jokic auch nachvollziehen? Wenn er natürlich auch über die eigene Leistung frustriert ist.
Ja, also für mich ist es oft eher ein Aufhänger. Ich verstehe das. Es ist ja also eine Kardinalsünde in der NBA. ich finde es da unglaublich albern, dass quasi jetzt schon immer auch so die Possession davor schon aufgehört wird. Also ich weiß nämlich, wo es dann endet. Also man spielt quasi schon mit 35 Sekunden, legt eine Mannschaft den Ball auf den Boden und geht schon zurück. Dann ist eine 24 Sekunden Violation und dann geht die andere Mannschaft den Ball nach vorne und wirft auch schon nicht mehr. Für mich ist es ein bisschen, ja, es ist überspitzt, es ist albern. Man soll es nicht machen. Ich finde es dieses, wenn man krass showcased, also wenn man jetzt wirklich noch einen Anlaufen irgendwie so ein irgendeinen Dank rauslässt oder so, dann finde ich es natürlich provokanter. Aber ja, für mich ist es wirklich weitaus spannender, dass Jokic das erste Mal gefühlt vor einfach durch seinen fehlenden Dreier vor ein Problem gestellt wird, was er nicht gelöst kriegt in 3-4 Spielen. Und das viel Schlimmere ist, dass ich hier sitze und denke, wir hatten die ganze Saison nicht diese Version von den Timberwolves, die wir uns gewünscht haben. Dann geht eine Playoff-Serie los. Chris Finch sagt, die Timberwolves haben meine Mannschaft hat mir das ganze Jahr gesagt, Coach, relax. Sobald die Playoffs da sind, spielen wir hart. Dann haben die Spiele 1 immer noch nicht hart gespielt. Und dann spielen sie 3 Spiele oder 2,5 Spiele, wo du denkst, was ist das für ein Haufen von gierigen, athletischen Freaks? Und dann ist es schon wieder vorbei. Ja, okay. Es war cool mit euch für 3 Spiele. Wer weiß, was jetzt passiert.
Ja, maximal bitter. Auf jeden Fall. Wir gucken uns das an, was die NBA macht und freuen uns dann jetzt eben auch auf die Playoffs in der Euroleague. Alles live zu sehen bei Magenta Sport. Ihr werdet viel Basti Ulrich hören, ihr werdet Per Günther hören, mich ab und zu auch mal, wenn ihr es ertragen könnt. Das soll es gewesen sein für Abteilung Europameister für diese Woche. Danke ihr beiden Fernsehpreisträger und dann viel Spaß mit den Euroleague Playoffs.
Bis dann.